Ja, das Thema Intangibles ist ja nicht neu in dieser Runde. Vor gut einem Vierteljahr habe ich ja auch ein Update dazu gegeben. Die Präsentation, die Ihnen zugegangen ist, fokussiert sich insbesondere auf die Arbeiten, die wir in der AG geführt haben. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich aber noch so ein bisschen was erzählen, was sonst noch so zu den Intangibles alles los ist. Ich hatte Ihnen das auch nochmal in der Covernote vermerkt. Es ist ja so, dass auch bei allen anderen Standardsätzen die Intangibles ganz oben mit auf der Agenda stehen. Das hat nicht zwingend mit der CSRD zu tun, sondern insbesondere auch darauf hin, dass ja Andreas dem Thema auch immer eine sehr hohe Priorität eingeräumt hat und auch bei der Agenda-Konsultation des IASB dann die Intangibles als Forschungsprojekt auf die Agenda des IASB geschafft haben, beziehungsweise noch nicht ganz geschafft haben. Sie sitzen dort sozusagen in der Research Pipeline. Und insofern ist zu beobachten, dass bei allen internationalen Treffen von Standardsetzern immer wieder Intangibles ein Thema sind. Es ist zu beobachten, dass weiterhin die Standardsetzer, die sich ohnehin schon sehr stark mit dem Thema beschäftigt haben, auch weiterhin intensiv auseinandersetzen und halt hier genau wie EFRAG auch proaktive Research-Arbeit machen, um halt dieses Projekt dann auch zu füttern. Das Projekt beim ISSB ist immer sehr eng verbunden, auch mit dem Projekt, was ebenfalls momentan sehr auf Hold ist, nämlich mit dem Management Commentary. Es war Auslöser, dieses Practice Statement und Management Commentary zu überarbeiten, insbesondere auch, weil man gesagt hat, wir müssen mehr Intangibles in den Management Commentary hineinbekommen. Und wie gesagt, auf diesen Projekten wird momentan zwar nicht aktiv gearbeitet, aber die Szene setzt sich sehr intensiv mit den Inhalten dieser beiden Projekte auseinander. Wir haben uns auch im Rahmen des gemeinsamen Fachausschusses und insbesondere auch im Fachausschuss Finanzberichterstattung sehr intensiv mit den Tätigkeiten, den proaktiven Forschungstätigkeiten von EFRAG auseinandergesetzt. Sie werden sich erinnern, vor gut einem Jahr haben wir das Diskussionspapier von EFRAG, Better Information on Intangible, which is the best way to go, kommentiert. EFRAG hat darüber hinaus noch viele andere Sachen gemacht. Vorher gab es einen sehr umfassenden Literaturreview von Professor Sambon. Danach gab es noch zwei weitere Studien, die jetzt veröffentlicht wurden, Anfang dieses Jahres und im Frühjahr diesen Jahres. Und EFRAG hat jetzt im April final dann auch das Feedback Statement veröffentlicht, zusammen auch mit Empfehlungen an sozusagen die Standardsetzer-Szene, wie man dieses Thema auch weiterentwickeln sollte. Das Projekt damals bei EFRAG war unter der Brille der Finanzberichterstattung aufgesetzt und wurde dann so ein bisschen eingeholt auch von der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Insofern überrascht es auch nicht, dass das Projekt einer dieser 12 Empfehlungen, die halt mit da drin sind, auch diese Schnittstelle zur Nachhaltigkeitsberichterstattung stärker zu betonen. Selbst hat aber EFRAG auf diesem Thema Schnittstelle Intangible Nachhaltigkeitsberichterstattung noch nichts explizit gemacht. Das Thema wurde vorgestellt auch auf dem letzten IFAS-Meeting im April diesen Jahres und es ist auch auf dem ASAF-Meeting vom Juli. Deswegen haben wir das Ganze auch nochmal das Papier dann morgen bei dem Ausschuss Finanzberichterstattung. Und beim ASAF-Meeting, Herr Berger, werden Sie das Thema vorstellen?
Das kann ich vorstellen.
Und insofern die Frage, möchten Sie gerne noch was ergänzen jetzt zu dem, was EFRAG sonst noch vorhat jetzt auf dem Projekt? Aber ich hatte verstanden, das ist dann erstmal für dieses Forschungsprojekt dann auch das Ergebnis.
Ist das Ergebnis dann, wenn der IASB seine Aktivitäten entwickelt, switcht man wieder in Upstream-Influencing-Modus sozusagen. Also dann, jetzt machen wir erstmal Kollektiv. Und der Schlussstatements.
Ja. Und dann, wie gesagt, natürlich auf europäischer Ebene, auf gesetzgeberischer Ebene haben wir aus der CSRD ja die Vorgabe, dass wir künftig über immaterielle Ressourcen eine Pflichtberichterstattung bekommen. Auch darüber haben wir uns hier in dem Rahmen schon auseinandergesetzt und auch genau vor einem Vierteljahr, der die Arbeitsgruppe mit beauftragt, sich hier Gedanken zu machen, wie man die doch sehr allgemeinen Regelungen in der CSRD unter der Annahme, dass es eine 1:1-Umsetzung dann im Umsetzungsgesetz gibt, auslegen kann und hier insbesondere auch Nutzern wirklich verbesserte Informationen gibt, sodass wir praktisch aus dieser Allgemeinregelung nicht nur reine Boilerplate-Angaben haben auf der anderen Seite, aber auch Erstellern praktisch was mit an die Hand geben, wie man halt mit diesen zukünftigen Anforderungen am besten umgehen kann. Ja, einen großen Dank möchte ich richten an die Paten der AG, an Frau Professor Eierle und an dich, Christian. Denn wir haben sehr intensiv schon einige Aspekte diskutiert und wir haben uns sehr viel Zeit dafür genommen und auch in Präsenz getagt, was immer sehr hilfreich ist. Und das fand ich in der letzten Sitzung auch sehr gelungen. Also dafür nochmal vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß, es ist momentan viel. Ja, dann können wir vielleicht in die Präsentation gehen, um hier auch nochmal zu sehen. Das sind im Grunde genommen die Themen. Die AG hat jetzt zweimal getagt nach unserer letzten gemeinsamen Vorausschusssitzung, die wir besprochen haben. Die Zielsetzung nochmal ganz konkret. Dann sind wir schon vorbeigekommen an dem Thema Definition und ein Schwerpunktthema war, wie definieren wir den Berichtsgegenstand, wie konkretisieren wir diesen und haben uns dann auch schon vereinzelt darüber Gedanken gemacht, wie könnten die Angaben ausgestaltet werden und ein großes Thema ist auch noch Verortung und Konnektivität, aber wie gesagt, das alles noch Work in Process. Hier noch einmal die Zielsetzung, wie wir sie in einem Standard oder sozusagen, wir müssen dann noch schauen, Thomas hat es vorhin auch schon angesprochen, die Entscheidung, ob wir einen eigenen Standard machen oder das Ganze in DS 20 integrieren, ist zum gegenseitigen Zeitpunkt noch offen. Und die AG hat auch entschieden, dass wir diese Entscheidung, sie haben ja im Arbeitsauftrag festgehalten, dass wir die Vor- und Nachteile dann auch nochmal explizit darstellen wollen, dass wir diese Entscheidung ans Ende stellen der Überlegungen, weil wir dann auch am besten absehen können, praktisch, was die Inhalte dieses Standards sind und wie gut oder schlecht sie sich in DS 20 integrieren lassen. Also wir haben schon festgestellt, es gibt für beide Seiten gute Argumente.
Ja. Wobei ich aber dann nochmal betonen möchte, also im Moment sind wir relativ zeitlich gut unterwegs bei dem Thema Intangibles und Nudge verschafft. Und soweit ein bisschen, glaube ich, jetzt, was die, Thomas die DS 20 oder Lageberichtsarbeitsgruppe angeht, erstmal vielleicht noch ein bisschen Entlastung sind, um sich unter die, sagen wir so, Themen dann zu konzentrieren zu können, die wir eben ja so schön formuliert haben. Mhm. Also das, muss, das hat auch noch eine gewisse Eigendynamik in der Hinsicht, aber natürlich, da sind sie ganz pro und cons. Wir werden aber schon relativ schnell sein, damit jetzt.
Also hier, wie gesagt, nochmal ein Entwurf einer Zielsetzung, die in eine Standardbeschreibung integriert werden wollen. Ziel ist es halt, wie gesagt, eine Kommentierung dieser gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen und insbesondere hier sich als Ableitungsbasis die Informationsbedürfnisse der Adressaten des Geschäftsberichts in den Vordergrund zu stellen, aber halt auch gleichermaßen halt hier Ersteller und Abschlussprüfer bei der Umsetzung zu untersetzen, also beide Seiten. Die hier Berücksichtigung finden sollen. Dann können wir eine weitergehen. Genau. Definitionen. Definitionen haben wir insofern schon besprochen, als dass wir sehr intensiv Diskussionen geführt haben. Immaterielle Ressourcen, was ist das jetzt im Vergleich zu immateriellen Vermögenswerten? Was ist das im Vergleich zu finanzierten Vermögenswerten? Und haben festgestellt, dass wir in den Standard halt hier die Definition auch übernehmen wollen aus der Richtlinie. Die Richtlinie selbst definiert aber praktisch nicht immaterielle Ressourcen, sondern sie definiert die wichtigsten immateriellen Ressourcen. Insofern müssten wir uns noch überlegen, ob wir praktisch hier noch eine Definition brauchen für praktisch nicht die, also praktisch immaterielle Ressourcen und dann nochmal explizit die wichtigsten immateriellen oder ob wir vielleicht auch eine Definition von immateriellen Ressourcen verzichten können, weil, wie gesagt, es bei den Intangibles sehr, sehr schwierig ist, eine Definition zu finden, die sich nicht negativ abgrenzt. Also wir haben das ja häufig schon bei den immateriellen Assets, dass wir immer Negativabgrenzungen haben. Immaterielle Assets sind praktisch nicht körperliche Assets, sind nicht finanzielle. Insofern haben wir überlegt, was kann eine sinnvolle Definition sein? Insofern sind wir da noch etwas vorsichtig, dass wir hier noch eine extra Definition nehmen, sondern wir werden wahrscheinlich und denken, dass es hinreichend ist, wenn wir die Definition aus der Richtlinie übernehmen. Insbesondere da ja die CSRD vorsieht, dass die geschäftsmodellrelevanten immateriellen Ressourcen zu berichten sind, halten wir es für sehr wichtig, dass Geschäftsmodell auch definiert wird im DS 20 künftig oder halt auch in dem separaten Standard. DS 20 selbst hat Vorgaben zum Geschäftsmodell, definiert aber Geschäftsmodell nicht selber, sondern es sind wirklich Berichtsvorgaben. Man muss aber hier, und das trifft uns eigentlich bei fast allen Textziffern, dass wir hier aufpassen müssen, wie gut oder schlecht passt das zu DS 20. Und die Arbeitsgruppe kam auf die Idee, und die finde ich sehr hilfreich, hier auf die Definition zurückzugreifen, die wir in den ESRS haben. ESRS 2 sieht ja auch vor Vorgaben zum Geschäftsmodell. Insofern haben wir hier gesagt, wir bieten in den Standard im Grunde genommen eine deutsche Fassung der Definition von ESRS 2 übernehmen. Und der Vorteil dieser Definition ist auch, dass praktisch hier eine gewisse Interkonnektivität geschaffen wird, halt auch zur Value Creation und halt praktisch zu dem zweiten Kriterium, dass es ein Werttreiber ist. Das war nämlich auch eine Diskussion, die wir sehr intensiv geführt haben. Diese zwei Kriterien in der Richtlinie, sind das jetzt zwei separate Kriterien oder sind das zwei Kriterien, die sich gegenseitig beeinflussen? Da haben wir uns auch mehrfach gedreht im Kreis. Dann haben wir festgestellt und nicht. Und diese Definition hat uns da sehr geholfen, bei den Kriterien nochmal klar zu sehen, dass halt diese beiden Kriterien auch zusammenhängen. Das sind im Grunde genommen die Ergebnisse der AKG erstmal zu den Definitionen. Wir haben noch eine ganze Liste von weiteren Themen, die wir hier bearbeiten müssen und müssen uns hier mit Thomas dann natürlich immer noch abstimmen, was dann mit DS 20 ist und wir dürfen noch nicht DS 24 vergessen. Ja. Gibt es Anmerkungen zu den Definitionen?
Zu dem Thema mit dem Geschäftsmodell, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen gucken. ESRS ist ein Ankerpunkt, aber auch IFRS nutzt Business Model in gewissen Kontexten. Und das wäre mal ganz interessant zu sehen, wie das zueinander spielt oder ob wir da ein Spannungsfeld haben oder ob wir da so einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem wir dann arbeiten können. IFRS 9 zum Beispiel und ein paar anderen. Müssen wir mal gucken, wo in welchem Kontext das auftaucht. Ja, und der Punkt ist gut, dass wir es aktuell schon nutzen, in der Tat. Wir nutzen schon den Begriff. Und ich weiß aber, also bei EFAG hat das Thema auch eine lange Diskussion, da sind wir ja schon leid geprüft, dass das immer schwer war, das richtig in die Hände zu kriegen. Und aber es ist ein guter Punkt, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da eine Arbeitshypothese haben und sagen, okay, das ist das Verständnis und mit dem laufen wir jetzt los.
Spannend sind aber die echte Definition. Ja. Und da hat man das auch ein bisschen strategic, so schön. To fulfill the strategic purposes. Und dass man auch ein bisschen Dynamik noch mit drin hat. Im Sinne von, das war auch noch ein Punkt in der Diskussion. Auch mit Blick auf eine transformatorische Wirkung. Da
komme ich gleich noch drauf zu sprechen.
Okay.
Dann können wir einen Punkt weitergehen. Zum Berichtsgegenstand. Zu berichten sind ja die wichtigsten immateriellen Ressourcen, die praktisch von denen das Geschäftsmodell abhängig sind und die eine Wertschöpfungsquelle darstellen. Wir haben diskutiert, ob praktisch dieses wichtigste immaterielle Ressourcen ein drittes Kriterium ist oder nicht. Da gab es auch am Anfang sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass durch die Definition wichtigste immaterielle Ressourcen sind und dann auf die beiden Kriterien aufgezählt sind, das Wichtigste jetzt nicht nochmal ein Extrafilter ist. Sondern im Moment, wo eine immaterielle Ressource ist, von der das Geschäftsmodell wesentlich abhängt und die eine Wertschöpfungsquelle da sind, haben wir bereits die wichtigsten. Also wir brauchen nicht noch einen Filter. Also in der Arbeitsgruppe waren wir uns alle einig, dass natürlich in der CSRD durch die Formulierung eine starke Einschränkung erfolgt der Berichterstattung über immaterielle Ressourcen, nämlich dadurch, dass nur die wichtigsten zu berichtigen sind und halt praktisch auch die, die das Geschäftsmodell wesentlich beeinflussen. Aber wir haben jetzt gesagt, dieses Wichtigste ist nicht nochmal ein drittes Kriterium. Insofern werden wir dann die Kommentierung so aufbauen, dass halt diese beiden Kriterien ausgelegt werden, aber nicht nochmal das Wichtigste. Ja. Dann die Diskussion, dass diese beiden Kriterien zueinander interdependent sind. Wie gesagt, hier ist uns auch die Definition der ESAs entgegengekommen, wo praktisch auch auf die Wertschöpfung in der Definition des Geschäftsmodells Bezug genommen wird und dass sie kumulativ zu erfüllen sind. Und hier hatten wir im Grunde genommen wieder unsere alte Linse, wo wir uns gefragt haben, ne, ist jetzt praktisch jede immaterielle Ressource, von der sozusagen das Geschäftsmodell abhängig ist, auch gleichzeitig eine Wertschöpfungsquelle? Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das muss nicht zwingend der Fall sein. Es könnten durchaus praktisch auch wesentliche Wertschöpfungsquellen geben, wenn ich allerdings den Geschäftsbereich aufgeben möchte, obwohl es praktisch momentan noch eine wesentliche Wertschöpfungsquelle des Unternehmens ist, dann ist das Geschäftsmodell davon nicht abhängig. Ein weiteres Beispiel, was genannt wurde, war ein Top-Management, was auch eine wesentliche Wertschöpfungsquelle ist, aber nicht zwingend sozusagen hängt ein Geschäftsmodell nur von einem Top-Manager ab. Das waren so Beispiele, die genannt wurden, aber es ist schon das Verständnis gewesen, dass natürlich diese beiden Kriterien sehr stark überlappend wirken. Können wir weitergehen?
Mit dem wichtig. Ich habe noch mal geguckt, mich erinnert das natürlich an die Diskussion, über Deutsam hatten. Und da haben wir aber ich meine, ich finde es, also ich glaube, in der Konklusion finde ich es gut, weil da haben wir dann auch gesagt, bedeutsam definieren wir auch nicht, weil es gibt eine gesetzliche Nutzung des Begriffs und die wollen wir sozusagen nicht overlayen und deswegen lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Insofern, ich will jetzt gar nicht wissen, ob wichtig was anderes ist als bedeutsam, aber das glaube ich, das sollte man nicht anfangen.
Aber was wir in der Arbeitsgruppe halt auch gesehen haben, ist genau die Begriffe, wie bedeutsam und wichtig sind, halt im Grunde genommen Wesentlichkeitsbilder.
Ja.
Also, es geht immer um das Filter. Und wir waren uns halt auch ziemlich einig, dass dieser Filter halt relativ stark gesetzt ist. Also das ist im Grunde genommen jetzt das Ergebnis der Diskussion, eingeflossen in Textziffern zur Identifikation der wichtigsten immateriellen Ressourcen. Berücksichtigt sind also, und das ist im Grunde genommen der Lauport der Richtlinie, die wichtigsten immateriellen Ressourcen. Die wichtigsten immateriellen Ressourcen sind die Ressourcen, von denen das Geschäftsmodell eines Unternehmens grundlegend abhängt und die eine Wertschöpfungsquelle des Unternehmens darstellen. Die wichtigsten immateriellen Ressourcen sind unabhängig von ihrer bilanziellen Erfassung im Lagebericht berichtspflichtig, das heißt, sie schließen auch die bilanzierten Vermögenswerte mit rein. Immaterielle Ressourcen umfassen ein sehr breites Spektrum, auch darauf sind wir hier in diesem Rahmen schon eingegangen, also das ist vom Mitarbeiter-Know-how bis zu den FNE-Kosten halt ein sehr breites Spektrum und wir hatten das im Rahmen von EFRAG auch diskutiert, dass man dann vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, wie man sie am besten über sie informiert. Nach Art der vorliegenden immateriellen Ressourcen können sie unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden und in dem Arbeitsauftrag von unserer letzten Sitzung hatten Sie auch gesagt, dass die Arbeitsgruppe eine Kategorisierung erarbeiten soll. Insofern ist das hier die Textziffer zur Kategorisierung. Eine mögliche Kategorisierung enthält dann die Anlage, die packen wir in die Anlage, welche die Identifikation Unternehmen vorliegen und immaterielle Ressourcen unterstützen kann. Zur Kategorisierung selbst, wie die aussieht, komme ich dann gleich noch. Nicht sämtliche immateriellen Ressourcen sind berichtswichtig. Die Eingrenzung auf die wichtigsten immateriellen Ressourcen betreibt eine Wesentlichkeitsbetrachtung. Das ist im Grunde genommen genau dein Punkt, den du eben gebracht hast, Sven. Wie sozusagen setzen wir dieses wichtig um? Wir haben es als Wesentlichkeit hier in den Standard verankert. Das Vorliegen der Wesentlichkeit einer immateriellen Ressource ist anhand der beiden Kriterien, das sagte ich schon, grundlegende Abhängigkeit des Geschäftsmodells und Vorliegen einer Wertschöpfungsquelle zu bestimmen. Die Kriterien sind interdependent, aber nicht deckungsgleich, sie sind kumulativ zu erfüllen. Das ist sozusagen schon ein Teil unserer Kommentierungsvorstellung. Gibt es Anmerkungen oder Anregungen hierzu?
Jetzt adaptieren wir die Nutzung auch von Wesentlichkeit, wie sie aus der Richtlinie kommt, also diese Wesentlichkeit, Relevanz, Schnittmengen, Geschichte, ne? So ein Stück weit.
Oder? Naja, wir sind im allgemeinen Teil des Lageberichts, insofern haben wir hier nicht das Problem der doppelten Wesentlichkeit. Das Thema hatten wir auch hier schon besprochen, dass wir gesagt haben, dass wir hier nicht die doppelte Wesentlichkeit haben, sondern wir sind im allgemeinen Teil des Lageberichts. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen drin, weil wir eine Schnittmenge haben. Aber wir haben nicht das Problem, dass wir die Wesentlichkeit sozusagen nochmal extra betrachten müssen. Ja. Was bedeutet jetzt, dass ein Geschäftsmodell abhängig ist von einer immateriellen Ressource? Damit es zu DS20 passt, ist es dann auch anders als in der CSRD mit der doppelten Wesentlichkeit unseres Erachtens hier der Management Approach anzuwenden. Das heißt, es sind die wichtigsten immateriellen Ressourcen aus der Perspektive des Managements zu berichten. Und wir haben dann überlegt, ob wir das noch weiter eingrenzen können, sind aber noch nicht zu einem finalen Ergebnis gekommen. Es gab Vorschläge, die gesagt haben, eine grundlegende Abhängigkeit ist dann gegeben, wenn ohne Zugriff auf die Ressource das Geschäftsmodell gefährdet ist. Ein anderer Vorschlag war, dass eine massive Beeinflussung der Vermögensfinanz- und Finanzlage vorliegt. Insofern, hier suchen wir sozusagen noch nach einer konsensfähigen Beschreibung dieser grundlegenden Abhängigkeit. Bei den Diskussionen leitet man dann natürlich ab in Beispiele und wir haben festgestellt, dass im Grunde genommen uns ja interessiert die immateriellen Ressourcen, die auch für das Management relevant sind. Stichwort Management Approach sagte ich schon, also praktisch die auch das Management sich regelmäßig berichten lässt. Also das ist ja im Grunde genommen das auch, was steuerungsrelevant für das Unternehmen ist. Insofern haben wir festgestellt, das ist jetzt keine Definition, sondern es ist ein Indikator dafür, was eine wichtige immaterielle Ressource ist. Und insofern werden wir hier in den nächsten Arbeitsgruppensitzungen noch weiter an Indikatoren arbeiten, die halt praktisch noch einmal besser das Ganze beschreiben. Wir wollen auch noch zur Verdeutlichung ähnlich wie in DS20 Beispiele aufnehmen, weil wir glauben, mit Beispielen können wir das besser greifen als mit solchen generischen Umschreibungen. Also, dass wir einfach hier so ein bisschen Praxis-Guidance geben durch Beispiele, sodass man ein Gefühl dafür bekommt, auf welcher Ebene, auf welcher Flugebene hier die immateriellen Ressourcen zu berichten sind, statt zu generische Definitionsversuche. Ja, ein sehr spannendes Thema und das Thema würde ich mit Ihnen heute gerne auch diskutieren. Georg freut sich schon. Und zwar die Frage, die aufgeworfen wurde und wir haben das in unterschiedlichen Kontexten dann immer wieder diskutiert, die Frage kam immer zurück, was ist eigentlich der Zeitbezug der wichtigen immateriellen Ressource? Wie identifiziere ich, sind das die immateriellen Ressourcen, die in der Vergangenheit wichtig waren fürs Geschäftsmodell? Sind es die immateriellen Ressourcen, die gegenwärtig wichtig sind fürs Geschäftsmodell? Oder sind es die immateriellen Ressourcen, die zukünftig wichtig werden für das Geschäftsmodell? Aus einer rein finanzberichterstattungskommenden Perspektive hat man natürlich irgendwie immer dieses Stichtagsprinzip im Rucksack und denkt sich, Bilanzstichtag, es kann ja im Grunde genommen nur das sein, was gegenwärtig wichtig ist für das Unternehmen. Und,
also nur so wie es steht und liegt jetzt erstmal. Ne? Und also das ist so die Frage dann, wie weit treibt man das im Sinne von, da kann man vermutlich auf das Transformationsthema zu sprechen, dass man sagt, okay, das ist, was heute relevant ist, und was absehbar in der Zukunft, weil das was auch schon da ist. Ja.
Genau, und dann war halt insbesondere auch die Überlegung, was wir auch diskutiert hatten im Kontext auch der Definition von Geschäftsmodell, dass das Ganze ja eine dynamische Perspektive hat und gerade alles so ja ausgerichtet ist, auch bei dem Interesse an Intangibles, Ressourcen, dass man sich fragt, ja, also da sind wir ja schon sehr bei der Strategieberichterstattung, zum Teil auch bei den Intangibles, was ist denn zukünftig wichtig für das Unternehmen? Also,
ja. Ich finde diesen Zukunftsbezug gerade beim Thema immaterielle Werte ziemlich relevant, weil wenn ich beispielsweise an Investitionsentscheidungsbewertungen denke, da sind es leider häufig die immateriellen Dinge, die möglicherweise über Hot oder Top entscheiden, aus ESG-Sicht jetzt. Deshalb, ich bin eben auch so ein bisschen über das Thema der Steuerungsrelevanz gestolpert. Also da liegen im Moment die Hürden ja recht hoch. Sagen wir es mal, die Thresholds werden jetzt sehr hoch gesetzt, weil wir sehen ja gerade im ESG-Bereich ja noch nicht die große Verbreitung von bedeutsamsten steuerungsrelevanten Leistungsindikatoren auf Unternehmensebene und das hat ja Gründe. Weil wir nämlich eigentlich, wenn man sagt, diese Themen will ich sauber ansteuern, dann brauche ich da messbare Kriterien und. Und das ist ja schon schwer genug bei, sagen wir mal, klassischen ESG-Themen. Bei den immateriellen auf diese steuerungsrelevante Ebene zu kommen aus Unternehmenssicht, das ist im Moment wäre das für mich noch undenkbar, weil eben die Anforderungen an, die dann als Rattenschwanz hinten hinterlegt sind, so hoch sind, also von Reasonable Assurance und interne Kontrollsysteme und was auch immer, dass ich mir das aktuell nur schwer vorstellen kann. Deshalb würde ich also, bevor das als ein Threshold eingeführt wird, würde ich da nochmal einen Haltepunkt setzen, weil ansonsten wird da nichts bei rumkommen. Also da die Linse ist mit der Unverknüpfung sowieso schon schmal. Aber ansonsten kommen wir da so ein bisschen, ich sag mal, ähnlich wie bei der alten Kajütaschen Linse mit den diversen Wesentlichkeits-Thresholds, kommt da am Ende einfach kein Risiko. So wie da kein Risiko rauskam, kommen dann hier keine immateriellen wichtigen Themen mehr raus. Von daher vielleicht nochmal gucken.
Danke. Nochmal eine Anregung oder ein Gedanke, vielleicht dann auch in Richtung Arbeitsgruppe, wenn man das weiter nochmal durchdiskutiert. Also wenn man jetzt mal so ein Beispiel vor Augen führen würde, wie würde denn jetzt eine bestimmte Angabe in den jeweiligen zeitlichen Kontexten unterschiedlich aussehen? Ich komme so ein bisschen aus der Ecke jetzt Periodisierung. Also wir haben eine periodische Berichterstattung und die Idee ist ja häufig, dass ich im Zeitablauf, wenn ich mir jetzt diese Berichterstattung angucke, da irgendwie eine Bewegung, Veränderung, Performance im weitesten Sinne sehe. Das ist ja genau diese Cut-off-Idee, die die Finanzberichterstattung viel prägt. Wenn man jetzt diesen Zukunftsbezug natürlich sehr breit sieht, dann wäre für mich so ein bisschen die Frage, komme ich dann irgendwie in eine Situation, dass ich jedes Jahr das Gleiche schreibe? Weil vielleicht bestimmte langfristige Grundgedanken immer die gleichen sind. Und dann gucke ich mir fünf Berichte an und in fünf Berichten steht das Gleiche drin, weil dieser sehr große zukünftige Bezug der Key Intangible Resources immer der gleiche ist. Und dann würde ich vielleicht auch als Empfängersicht sagen, das ist jetzt nicht besonders, der Informationsgehalt ist relativ mäßig, weil ich sehe die Fortschritte, die Bewegungen, die Änderungen nicht. Und das finde ich ist ganz interessant, vielleicht mal auszuloten, inwieweit dieser Zukunftsbezug dann funktioniert.
Ja, aber wenn so ist, das ist, was jetzt steht und liegt, angelegt ist, dann sagst du, okay, da entwickelt sich was draus. Also war dann eher in der Beschreibung, glaube ich, dann, wo man dann nochmal ansetzen kann, im Sinne, dass man in der Beschreibung diese Anführungszeichen Reifegrad, wenn man das so nennen möchte, als Werttreiber dann nochmal rauskitzelt.
Also ich hatte die Diskussion so verstanden, Frau Eierler und Christian, ihr könnt die Rechnung mal ergänzen, dass wir uns auch gefragt haben, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass für meine Branche in Zukunft Human Resources extrem wichtig sind, dass das Geschäftsmodell davon abhängig wird, wie sozusagen ich aber momentan praktisch im Grunde genommen das noch nicht als Werttreiber habe. Ist das dann berichtspflichtig, weil letztendlich ist es ja dann doch eine relevante Information, inwiefern praktisch in der Branche der ein oder andere vergleichsweise schon in dieses immaterielle Gut investiert hat. Weil wir haben jetzt durch den Filter, dass praktisch jeder sozusagen, ganz pauschal mal dahingesagt, seine Top 3 macht. Aber wäre es sozusagen auch wichtig, darüber zu berichten, was künftig das Geschäftsmodell wesentlich beeinflussen würde.
Ja, wenn es dazu führt, dass ich jetzt schon... Mit vorhanden sein oder ohne vorhanden sein? Das habe ich verstanden.
Mit vorhanden sein. Okay.
Wenn es dazu führt, dass ich jetzt schon plane, in den nächsten 3 Jahren ein massives Trainingsprogramm zum Beispiel aufzusetzen, dann würde ich meinen, sollte das schon jetzt berichtet werden und das könnte dann auch die Umsetzung und der Fortschritt dieser Maßnahme könnte in den nächsten Berichten dann auch entsprechend vorgenommen werden. Dann wäre das nicht immer dasselbe, sondern man würde tatsächlich den Fortschrittsbericht sehen.
Ist das Konsens?
Also haben wir nicht das Problem, dass es eine enorme Boilerplate-Gefahr gibt für das ganze Thema. Also das ist natürlich nicht
das
der
Name
Das hat mindestens nur beim Zeitbezug, glaube ich.
Ne? Also gerade nur beim Zeitbezug, okay, verstanden. Auch wenn man auf Slide 10, wenn man sich die Themen dort anschaut, da fragt man sich ja, was davon ist nicht wesentlich sozusagen oder relevant im Sinne dieser Berichterstattung. Und ich sehe hier schon die Gefahr, wenn der Management-Approach auch zu sehr ausgelegt wird, dass wir am Ende
Mangel an Vergleichbarkeit haben werden. Niemand will da klare KPIs sehen, das ist auch klar, auch wenn aus der CSRD da schon einiges sowieso kommen wird, aber am Ende, wenn jeder seinen sanderungischen Satz schreibt, ich investiere in Trainingsprogramme, um meine Workforce die nächste Generation vorzubereiten, dann ist, glaube ich, da mit dem geholfen, dann hätte ich auch sehr gehalten gegen Wildtrend werden. Aber ja, das ist vielleicht als kritische Preparer-Sicht an der Stelle.
Dankeschön, Herr Immon.
Jetzt komme ich ein bisschen aus der Stakeholder-Perspektive, wenn man natürlich einen Zielwert hat, auf den man hinarbeitet. Und das war einfach mal ein gutes Beispiel. Also um diese zukünftigen Probleme, die man jetzt ja sieht, ob es jetzt der Fachkräftemangel ist oder weitere Themen, und ein klares Ziel vor Augen hat und sagen kann, das ist das, wo ich hin möchte, ja, ist da glaube ich schon, allein schon aus der, das zeigt sich dann quasi schon in der Bewegung. Das Unternehmen hat ein klares Ziel vor Augen, wo es hin möchte. Und ich glaube, wenn man das identifizieren kann, ist das sinnvoll. Bei einigen wird es wahrscheinlich schwierig sein, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade dabei, alle schwimmen zu lernen in dem Zusammenhang. Und ich glaube, mal bildlich gesprochen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, an der Stelle durchaus möglich, auch jährlich zu evaluieren und nachzuschärfen. Es ist ja gar nicht damit getan, dass man jetzt ein Ziel bis 2030 setzt oder 40.
Ne? Ich glaube, dabei ist ein Aspekt auch gewesen, die Verknüpfung miteinander mit der Strategie. Also wir haben ja dann soweit Zielsetzung wahrscheinlich in der Strategie und auch da ist so diese Schnittstellen, da ist immer wieder diese lange Shoppingliste, die wir angedeutet hatten, der ist 20, da gibt es dann auch Querverbindungen, wenn man das sagt, zu finden, eine sinnvolle Einbettung. Also es soll ja kein Standalone-Berichterstattung sein, sondern im Kontext hinterstehen.
Und wir müssen natürlich an der Stelle auch die Wechselwirkungen mit der Chancenberichterstattung machen. Genau. Die Chancenberichterstattung deckt ja im Endeffekt die positive Abweichung von den prognostizierten Entwicklungen ab. Und da dürften wir gerade diese zukunftsorientierte Perspektive in einem gewissen Umfang schon mit abdecken, sodass wir da halt auch aufpassen, dass wir uns nicht doppelt und dreifach irgendwo mit dem Thema befassen können.
Vielleicht könnte die Arbeitsgruppe auch nochmal einen Blick werfen auf aktuelle Berichterstattungen in Line mit IIRC, also sprich mit dem Kapitalienmodell, weil das geht ja eben... war ja, sage ich mal, so die Grundlage der ganzen Diskussion. Und also ich kann da auch als Beispiel, als ein Beispiel gerne, wie sitzt ja noch ein Unternehmen, das es auch umsetzt mit ihrem BW. Aber wir haben seit Jahren eine doppelseitige Grafik, die heißt eben, wie wir Wert schaffen, wo wir genau versuchen, diese immateriellen Elemente schon abzubilden anhand der Kapitalströme. Und es geht eben einmal um Input-Faktoren. Wir versuchen das entsprechend möglichst zu quantifizieren. Da sind Output-Faktoren abgebildet und dann geht es zwei Stufen weiter, nämlich von Output zu Outcome zu Impact. Und Outcome ist dann nochmal differenziert in positive Outcomes, aber halt eben auch negative Outcomes und entsprechende Mitigationsmaßnahmen, die wir dazu aufgesetzt haben. Und das Ganze ist, das Geschäftsmodell ist eingebettet in diese Grafik und es ist so eine Zwei-Seiten-Grafik, wo wir auch durchaus, sagen wir es mal, von Usern die Rückmeldung bekommen. Das ist ja hochspannend, weil da ist auf zwei Seiten das komplette Unternehmen erklärt. Also man hat wirklich auf zwei Seiten mit relativ wenig Aufwand ein Verständnis, wie wertschaffend dieses Unternehmens aussieht. Und von daher wäre das vielleicht nur nochmal eine Inspiration für die Arbeitsgruppe auch in Richtung dieser Kapitalmodelle von IIRC zu gucken. Da hat, glaube ich, IIRC damals auch so ein paar Best Practices, als es sie noch gab, veröffentlicht. Aber wir ziehen das weiter durch, weil wir das einfach für eine sehr, sehr sinnvolle, knackige Darstellung dieser immateriellen oder dieser verschiedenen Kapitalströme halten. Nur als Gedanke.
Ja, auch weil ja, das Zentrale ist ja, ich habe ja im Zweifelsfall mehrere Ressourcen, die ineinander wirken. Ich habe häufig eben die Human Resources, die etwas schaffen, was aber ja auch wiederum ein Intangible sein kann. Ja, sagen wir mal, ein Programm für eine CNC-Fräse entwickeln, ja, dann ist einerseits der begabte Entwickler, der das Ding gebaut hat, wichtig für meinen Erfolg, dass der mir halt auch laufend neue Programme schreibt. Ja, auf der anderen sind die Programme selber natürlich auch ein Intangible, was ich in vielen Fällen ja auch nicht aktivieren kann. Also dann, das heißt, ich habe die, ich habe zwei Komponenten, die auch extrem voneinander abhängig sind.
Ja, aber dann würde ich das in die Arbeitsgruppe nochmal so mitnehmen, dass wir durchaus praktisch diesen transformativen Gedanken mitnehmen und auch den Zukunftsbezug, und würde mir insbesondere auch nochmal ein paar Berichte angucken, die nach dem IRC-Framework sind. Und ja, Sie können gerne zur AG-Sitzung dazukommen und das mal vorstellen.
Nur bitte. Immer mit dem Disclaimer nach Ende der Konsultation.
Vielleicht noch eine, die jetzt sehr spät dazugekommen, aber anekdotisch. Also eine Zahl, die bei uns immer herumschwirrt, und vielleicht können wir noch mal kurz auf die Tabelle gehen, wo ich mir gefragt habe, bei welchen dieser Indikatoren oder Beispiele das zutreffen würde. Wir haben ja das Phänomen der Babyboomer, das trifft ja alle. Und ich habe mir jetzt überlegt, mit welchen dieser Beispiele könnte ich das denn jetzt greifen? Also bei uns sind 20-30%, die in den nächsten Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden. Und das ist also wirklich massiv. Also das sind bei uns vierstellige Zahlen. Und ich habe jetzt auf Anhieb jetzt keinen Indikator gefunden, der das jetzt abbildet. Und ich, also zumindest aus meiner Sicht nicht. Vielleicht hat der eine oder andere das jetzt im Kopf. Und
Know-how-Transfer
vielleicht. Ja.
Also müsste
das sein, aber ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen. Also ich kenne jetzt kein Unternehmen, was jetzt wirklich die Qualifikationen, wir haben das an Kapazitäten auch gegliedert, qualitativ, aber jetzt nicht quantitativ.
Wie berichten Sie aktuell
darüber? Dass wir versuchen, unser Recruiting zu optimieren, aber das sind rein qualitative Darstellungen. Ja. Also eigentlich diese Neuausrichtung des Unternehmens als wirklich in diesem War for Talents als attraktives Unternehmen. Aber das ist von der Marketingkampagne bis hin zu dem adäquaten Ersatz der Fachkräfte.
Würde sich das lohnen, als separates Beispiel aufzunehmen? Ich meine, überschneidungsfrei sind die Beispiele ohnehin nicht. Also das Thema mal bei Intangibles so und so, dass es ineinander greift. Also das hatten wir auch jetzt hier schon das Thema wieder an einem schönen Beispiel.
Ja, also Employer Branding ist sicherlich ein wichtiges Intangible. Mhm. Spielt natürlich, also das hat diese Interdependenzen, hat man da immer, ja. Das spielt ja dann auch in Richtung Diversity-Ziele, weil es ist ja logisch, wenn wir uns attraktiver machen wollen für jede Couleur von neuen Mitarbeitenden, dann hat das ja eben auch einen Hintergrund, ja, nämlich, dass uns die Fachkräfte langsam knapp werden.
Mhm. Ja. Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich bei der Folie. Sie hatten ja der Arbeitsgruppe mitgegeben, dass sie einen Kategorisierungsvorschlag erarbeiten soll. Und wir haben uns on Teil praktisch drei bestehende Kategorisierungsvorschläge angeschaut, die wir auch für geeignet hielten. Und zwar ist das insbesondere auch die Arbeiten des Arbeiteskreises immaterielle Werte in der Rechnungslegung. Das ist die Abkürzung hier AKWIR. Von der Schmalenbach-Gesellschaft, dieser Arbeitskreis existiert derzeit nicht mehr, er ist dann übergegangen praktisch in das Integrated Reporting, was ja irgendwie auch Folge schlussendlich ja, eine gewisse Dynamik und Entwicklung in das Integrated Reporting von den Intangibles her, von den ganzen Kapitaldarstellungen her, dann auch Sinn macht. Dieser Vorschlag vom Arbeitskreis der Schmalenbach-Gesellschaft hat mir deutlich detailliertere Untergliederung in der Kategorisierung als die bestehenden Vorschläge, die wir international vorgefunden haben. Es ist insbesondere das, was eben auch schon angesprochen wurde, vom International Integrated Reporting Committee, der Ansatz mit den Kapitalien, der sich hier international auch in der Berichterstattung niedergeschlagen hat. Und es war eine Initiative, insbesondere in Europa auch über Japan war das aktiv, halt diese Wiki-Initiative, die auch in den Diskussionen für die CSRD FRAG-Ebene immer wieder über den Professor Sambon ja auch in die Diskussion mit eingebracht wurden. Wir haben festgestellt, dass diese Kategorisierungen sich eigentlich nicht widersprechen, sondern sich im Grunde genommen gegeneinander ergänzen. Es sind zum Teil unterschiedliche Zuordnungen im Detail anders, aber hier, wie gesagt, ist man bei den Intangibles nie überschneidungsfrei. Deswegen hatten wir überlegt, dass wir praktisch daraus im Grunde genommen eine Kategorisierung machen für den Standard, der im Grunde genommen alles integriert, dass wir nicht vorgeben sozusagen, dass es eine sehr detaillierte Kategorisierung sein muss, sondern dass wir sagen, es gibt diese drei über Gruppierungen, Humankapital, Beziehungskapital, Wissens- und Strukturkapital, dass man darin halt prüfen kann, ob man dort wichtige immaterielle Ressourcen im Unternehmen hat, geben dann aber auch die weiteren Unterkategorien, die schon erarbeitet wurden, wieder und dahinter dann einige prägnante Beispiele. Das ist der Vorschlag der AG, praktisch hier durch so eine Art von Kategorisierung den Unternehmen zu helfen, hier auch sich zu überlegen, ja, wie sie diese Berichterstattung aufbauen können.
Das soll im Grunde damit einen gedanklichen Rahmen bieten, wo man sich also dort befindet, einfach nochmal strukturierte Überlegungen anzustellen, wie man sich dort wiederfinden kann und damit einfach mal eine Arbeitshilfe zu bieten.
Gibt es hierzu Anmerkungen? Wird es als hilfreich empfunden? Gibt es andere Vorstellungen?
Müssen wir heute noch nicht klären, dass Gott einen
Eindruck zu geben hat. Dann können wir schon auf die letzte Folie gehen. Und das ist ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben. Wie gesagt, wir müssen bei den Intangibles immer DS20 mit dem Blick haben. Ich sagte schon, dass wir uns erst am Ende unserer Arbeit entscheiden wollen, ob es einen separaten Standard geben wird. Der Konkretisierungsgrad, den wir anstreben, ist der gleiche wie in DS20. Also wir wollen nicht detaillierter werden als in DS20. Wir haben in der AG bereits schon diskutiert, inwiefern sozusagen die Grundsätze im DS20, wir haben ja da verschiedene Grundsätze der allgemeinen Lageberichterstattung, wie zum Beispiel der Grundsatz der Informationsabstufung, dann auch für immaterielle Ressourcen gelten. Wir haben unabhängig davon, dass wir sagen, wir müssen nochmal eingehend DS20 im Detail prüfen, gesagt, dass wir schon so sehen, dass die allgemeinen Grundsätze der Lageberichterstattung dann auch auf die immateriellen Ressourcen anzuwenden sind. Also dass es hier im Grunde genommen keine Abweichungen gibt. Und ja, die AG, du hattest es vorhin schon genannt, Georg, hat schon eine ganze Reihe weiterer Themen gefunden, wo wir uns dann in der Arbeit des Arbeitsauftrages, den Sie ja heute auch verabschiedet haben, dann noch abstimmen müssen und hinter eines der schwierigen und der interessanten Bereiche wird insbesondere sein die Strategie- und Risikoberichterstattung. Unsere Vorstellung ist also nicht vorzugeben, wo über die immateriellen Ressourcen berichtet wird, also praktisch nicht ein eigenes Core-Statement on Intangibles, wie es teilweise auch in den Vorschlägen international gibt, dass man praktisch ein eigenes Statement zu Intangibles hat, sondern dass die Berichterstattung über die Intangibles halt im Lagebericht zu erfolgen hat, aber halt hier wir aufzeigen müssen, wo die Bezüge zur Risikoberichterstattung, zur Strategieberichterstattung sind, sodass man praktisch hier kein eigenes Statement abgeben muss zu den Intangibles. Ja. Dann last not but least vielleicht noch die Anmerkung, es gibt ja schon international, sagte ich, eine ganze Reihe an Papieren, die vorgeschlagen wurden. Auch die Engländer haben ein neues Papier nach Stakeholder-Befragung zu Intangibles jetzt veröffentlicht. Auch wir haben in den letzten Monaten gearbeitet an einer Art Bestandsaufnahme, an einer Art Überblickspapier zu den Intangibles, insbesondere auch in Bezug auf zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, Wertbezug und was hier künftig an Herausforderungen ist. Dieses Papier haben wir in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung erarbeiten wir in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung, Verfasserin ist Frau Professor Isabel von Keitz und wir sind gerade in den Endzügen der inhaltlichen Abstimmung. Und
Christina Schmieder, die ist vergessen.
Und sind gerade in den Endzügen der Abstimmung und planen das Papier dann, wenn der Referentenentwurf veröffentlicht wird, auch mit zu veröffentlichen, damit praktisch auch deutlich wird, dass nicht nur die Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern auch die Berichterstattung über Intangibles jetzt mit diesem Referentenentwurf zur Pflichtberichterstattung für die Unternehmen wird. Und wir planen dafür auch eine Veranstaltung am 20. Oktober in der Bertelsmann Stiftung hier in Berlin und würden uns natürlich sehr freuen, wenn zahlreiche Fachausschussmitglieder sich den Termin schon vormerken. Ja, Fragen und Anmerkungen?
Noch einen Aspekt auf der Frage, ich gucke in Richtung AG. Da beschreibe ich schon auch schon mal angesprochen, das ganze Thema, ich sag mal, Reliability, Objektivierbarkeit, Prüfbarkeit dessen, was da entsteht. Ich meine, der Link zum Management Approach ist, glaube ich, gut und in der bisherigen Lagenberichterstattung hilft er ja, glaube ich, viel, weil man sagt, okay, das sind dann typischerweise Dinge, die ohnehin in einer bestimmten Reporting-Struktur in irgendeiner Form integriert sind. Das heißt, ich habe zumindest eine bestimmte Möglichkeit, die dann auch prüferisch sozusagen zu begleiten, was jetzt Risikoberichterstattung und VfE-Lage und Prognoseberichte und solche Dinge angeht. Das kann ich mir jetzt noch so ein bisschen, weil es natürlich sehr, 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 sehr breit wird, vielleicht dann im Konkreten noch ein bisschen schwieriger vorzusagen, ob und in welcher Form muss ich denn das jetzt auch prüferisch begleiten, was da aufgearbeitet wird, wenn das sozusagen nicht aus einer schon bestehenden Reporting-Struktur irgendwie erwächst.
Kommen wir noch über die Beschreibung, dass wir dann beim Thema Boilerplate vorbeikommen und dann, glaube ich, wenn wir dann da einen Schritt weiter sind, glaube ich, können wir auch die Prüfbarkeit. Aber wir haben ja jetzt insoweit keine Pflicht, jetzt KPIs hier vorzuschlagen. Das wird insoweit vielleicht ein bisschen pflegeleichter sein. Dann wäre es wahrscheinlich immer noch schwieriger. Aber kommen wir nochmal noch zurück.
Dann herzlichen Dank.
Ja, soviel zum Standpunkt der Zentrumsarbeitsgruppe. Vielen Dank.